Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum niegelnagelneuen More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Und zwar die erste richtige Folge, würde ich mal sagen. Ja, und was erwartet euch in dieser Folge? Ich spreche heute mal über ein Thema, über das ich so noch gar nicht in dieser Form gesprochen habe. Und zwar erzähle ich euch nachher mal davon, wie ich mal so zwischendurch Probleme hatte mit diesem Thema Kreuzfahrt, ja, und was ja dann wirklich schwierig ist, wenn man das Ganze als Job macht und ja, wie das Ganze kam und wie das dann auch wieder verschwunden ist, ja, darüber wollen wir nachher sprechen. Ansonsten ist das jetzt hier eine etwas aktuellere Folge, wo wir dann auch mal ein bisschen schauen, was ist so in den letzten 4 Wochen in der Kreuzfahrtbranche Spannendes passiert. Einiges kann ich schon mal sagen, ja, also das ist auch etwas, es werden sich immer so Folgen abwechseln, die ein bisschen aktueller sind und dann Folgen, die ein bisschen zeitloser sind. In den zeitloseren Folgen habe ich dann vielleicht auch mal einen Gast dabei. Ja, und das Ganze ist jetzt erstmal geplant, alle 2 Wochen. Und ich würde sagen, so im Oktober, da ziehen wir mal Bilanz, ob das etwas ist, was ihr gerne hören wollt oder sehen wollt oder ob ihr sagt so, naja, geht so, ne? Kann ja immer sein. Also, ihr habt die Möglichkeit, ja, zu sehen, habe ich schon gesagt, das Ganze auf YouTube und auch auf Spotify tatsächlich, denn das geht seit einiger Zeit auch mit dem Podcast mit Bildern, wenn man möchte. Und ihr habt die Möglichkeit, ja, das auf den Podcast-Plattformen, wo ihr gerne Podcasts hört, zu hören. Und die ganzen Links habt ihr auf more.de/pod. Nicht etwa mit Doppel-T, sondern P-O-D, klein geschrieben. Ja. Ich habe in der Nuller-Folge sozusagen, wo ich so ein bisschen das Intro gemacht habe, als ich mir das nochmal angehört habe, da habe ich festgestellt, so Mensch, ich rede ja ohne Punkt und Komma. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Radiokrankheit. Also ich habe ja über 10 Jahre Radio gemacht und irgendwie, wenn man da in so einer Live-Sendung war, da war immer so das Sendeloch, wo man gar nichts sagt. Das war immer so total verpönt. Ja, und stattdessen habe ich mir dann, glaube ich, teilweise angewöhnt, da irgendwelche Füllwörter zu verwenden, dass bloß keine Stille entsteht. Aber ich bemühe mich, in diesem Podcast vielleicht auch mal Stille entstehen zu lassen. Ja, also spannende Sache, Podcast, wirklich mein Lieblingsmedium. Und es war ja natürlich die Frage, warum habe ich nicht schon längst einen gemacht? Ich habe schon mal im Laufe der Zeit 2 gemacht. Beide einmal recht halbherzig, das zweite Mal kam Corona und ich habe immer gedacht so, also 2019, da gab es noch einen anderen Kreuzfahrt-Podcast und da dachte ich, ach naja, den gibt es ja schon, was muss ich auch einen machen, aber jetzt gibt es so viele mittlerweile, so dass ich gesagt habe, ach na, dann kann ich jetzt auch. Aber es wird halt etwas sein, was ein bisschen persönlicher ist, das ist also die Idee dahinter. Ich würde mal sagen, sowas Persönliches in der Form habe ich sicherlich noch gar nicht gemacht. Also gerade wenn wir jetzt am Anfang so ein bisschen über die News sprechen, wenn ich jetzt sage, so das ist alles aus den letzten 4 Wochen, dann sind es natürlich nicht mehr wirklich Neuigkeiten, sondern es sind Dinge, die sind schon bekannt, zumindest wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigt. Aber es wird so ein bisschen da auch dann meine Einordnung geben, meine Meinung dazu. Und ja, ich glaube, das ist ganz spannend für euch. Also starten wir mal mit dem Teil, mit dem Kreuzfahrt-Update, also mit den Nachrichten aus den vergangenen 4 Wochen, die ich nun besonders spannend fand. Relativ aktuell noch die Meldung, AIDA sagt die Orient-Saison ab. Das ist mal, ja, ein ganz schöner Hammer, sage ich mal, denn es geht ja schon in 3 Monaten los. Aber das macht AIDA Cruises natürlich nicht aus Spaß, denn wir alle haben verfolgt, was dort im Nahen Osten passiert. Ja, und vor einigen Wochen sah es dann tatsächlich so aus, als wird eine Orient-Saison kaum zu fahren sein. Also es gab ja dann auch die Empfehlung vom Auswärtigen Amt, dass man doch bitte nicht notwendige Reisen besser lassen sollte. Ja, und das ist natürlich jetzt keine Phase, wo dann irgendjemand Lust hat, eine Kreuzfahrt im Orient zu buchen. In diesem Fall mit AIDA Perla. Ja, nun ist es so, mittlerweile ist diese Empfehlung wieder fallen gelassen worden, denn wir haben ja eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Ja, und von daher sieht es jetzt im Moment eigentlich auch wieder ganz gut aus. Trotzdem hat AIDA Cruises abgesagt. Warum denn jetzt? Wenn so eine Absage kommt, dann ist das etwas, das hat man nicht gestern entschieden, sondern das ist natürlich etwas, was einen gewissen Vorlauf braucht. Denn man muss natürlich sich erstmal eine Alternative überlegen. Und das hat man dann auch gemacht. Also was ich ganz spannend finde, die AIDA Perla, die wird jetzt nicht eingesetzt eben im Orient, sondern sie fährt über Neujahr, über Silvester ab Kiel tatsächlich. Im Winter ab Kiel. Also ein Schiff, Die Nova haben wir ab Hamburg und AIDA Perla ab Kiel. Das gab es so auch noch nicht, dass AIDA im Winter zwei Schiffe hat fahren lassen ab Deutschland. Ja, und dann geht es eben nach Norwegen. Und ist sicherlich eine Alternative. Jetzt muss man die Reise natürlich nochmal neu verkaufen. Das ist natürlich durchaus eine gewisse Herausforderung. Übrigens, ganz witzige Begegnung in dieser Woche vor 3 Tagen oder was, habe ich Boris Henn getroffen. Der ein oder andere, so in meinem Alter mindestens, der kennt ihn vielleicht noch von früher, der hat nämlich manchmal RTL Explosiv moderiert. Nicht etwa mein Name ist Barbara Ehlichmann, sondern das war dann halt die Vertretung Boris Henn. So, Fernsehmann, ich habe den schon mal vor 15 Jahren bei gemeinsamen Bekannten irgendwie kennengelernt beim Abendessen, aber habe den seitdem wirklich nicht gesehen. Jetzt treffe ich ihn auf der Straße und er sagt so, ja Mensch, er freut sich schon mit AIDA Perla. Da ist er als Lektor unterwegs. Das macht er nämlich seit einigen Jahren, dass er auf AIDA-Schiffen als Lektor unterwegs ist und mit AIDA Perla würde er dann Richtung Kapstadt fahren. Ja, und da haben wir so gesprochen, so, ob das überhaupt stattfinden kann und so, ja, jetzt wissen wir, Boris, es findet nicht statt. Jetzt ist natürlich so die Frage, was ist denn eigentlich mit den anderen Anbietern, die dort unterwegs sind? AIDA gehört ja organisatorisch, wenn man so will, nach wie vor zusammen mit Costa. Also es heißt immer noch A German Branch of Costa Crociere. Also die deutsche Abteilung oder was, der deutsche Bereich von Costa ist AIDA Cruises. Und da fährt ja die, ich glaube, Costa Toscana ist es in Dubai. Da hat man jetzt zur Aufzeichnung jetzt dieses Podcast hier noch nichts gehört, interessanterweise. Ja, ich würde denken, dass man eigentlich so auf die gleiche Risikobewertung zurückgegriffen hat. Insofern würde mich das sehr wundern, wenn Costa da jetzt nicht am gleichen Strang zieht. Auf der anderen Seite hat man es jetzt nicht zum gleichen Zeitpunkt kommuniziert, also müssen wir mal gucken. Ja, dann für euch noch viel spannender ist natürlich die Frage, was ist denn mit Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5? Da hat man jetzt auch noch nichts gehört. Aber da nun diese Empfehlung auch gar nicht mehr besteht vom Auswärtigen Amt, ja, könnte es auch durchaus sein, dass TUI Cruises es dabei belässt. Ist natürlich so ein bisschen so die Frage, man hat natürlich jetzt nicht so das allerbeste Gefühl, ne? Wenn man so denkt, so das ist nun eine Region, wo die Lage dynamisch ist, will man da jetzt wirklich hinfahren, kann ich total verstehen. Am Ende, denke ich, wird man sich darauf verlassen können, sollte sich die Lage da wieder verschärfen, dann wird es eine Reisewarnung geben und dann wird auch keiner gezwungen, diese Reise anzutreten, die er dann vielleicht gar nicht antreten möchte. So, ja. Also, extrem spannend, buchbar sein soll das Ganze. Die neuen Reisen mit AIDA Perla und einige Änderungen gab es bei AIDA Bella in diesem Zuge. Das ist dann so ab Ende Juli. Ja, aber schon irre, ne? Was es da heutzutage für Änderungen in einem Umfang gibt. Denn Orient und gerade von der Kapazität jetzt so einer AIDA Perla mit über 4000 Gäste, ja, das ist natürlich dann schon so ein bisschen komplexer, mal das dann komplett wieder zu ändern, ne? Aber wir haben ja gerade so in der Corona-Zeit gesehen, dass die Reedereien das ganz gut hinbekommen, wenn natürlich auch nicht freiwillig. Ja, es gibt auch eine Kompensation, wer jetzt also so eine Reise gebucht hat im Orient, der bekommt natürlich sein Geld zurück und dann noch einen Gutschein über 10% vom Reisepreis. Ja, eine weitere Meldung gab es in den vergangenen Wochen ebenfalls bezüglich AIDA. Und zwar kam jetzt die offizielle Bestätigung nochmal, dass alle 7 Schiffe der Sphinx-Klasse bis 2028 modernisiert und aufwendig umgebaut werden, so wie das jetzt der Fall war bei AIDA Diva. Ich war ja auch schon an Bord, das hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Das war ja erstmal nur angekündigt für die ersten 3 Schiffe, wobei es wurde immer schon so gesagt, wir gehen davon aus, dass es eigentlich alle Schiffe werden. Und das hatte auch der oberste Chef jetzt vom Karnevalkonzern, wo er dazu gehört, Josh Weinstein, der hatte das auch schon mal erwähnt, aber es gab eben noch nicht so diese offizielle Meldung, es werden alle 7 Schiffe renoviert. Was ich aber ganz spannend finde, man hat jetzt diesen Begriff AIDA Selection wieder, ich will nicht sagen hervorgekramt, aber das war ja etwas, was man 2017 oder 18 oder so überlegt hat. Man will die alten Schiffe, die man ja damals noch hatte, die Cara, die Aura und die Vita, und später dann auch die Mira, die ja nur 3 Monate im Unternehmen war, aber das ist eine andere Geschichte. Die Idee war ja, mit diesen Schiffen besondere Routen anzubieten und was allerdings auch bedeutete dann immer aus Sicht der Reederei, man möchte natürlich damit dann auch höhere Preise erzielen. Ja, das ist also ganz klar, wenn man da sich so irgendwie was ausdenkt. Man will sich erstmal natürlich abheben von den großen Schiffen. Die Leute sollen natürlich wissen, was erwartet sie dort, was ist dort anders. Also zum Beispiel besondere Routen, vielleicht auch längere Liegezeiten und solche Geschichten. Aber natürlich steckt auch unternehmerisch immer so die Idee dahinter, man möchte ja das zu besseren Preisen dann verkaufen. Ja, also AIDA Selection jetzt ganz prominent wieder da mit 7 Schiffen. Aber ich habe auch so in der Vergangenheit so vor einigen Jahren dann mal gehört, so in Gesprächen, dass man bei AIDA selber auch da nicht so zufrieden war, wie man damals das gemacht hat mit diesen Selection-Reisen, dass man die Schiffe halt, die ja dann auch schon in die Jahre gekommen war, man hatte die halt nicht groß verändert und hat gesagt, so auch das ist jetzt Selection, so und wird schon legen. Also dieses Mal macht man doch erheblich mehr Klimmzüge, sage ich mal, um auch die Schiffe in einen Zustand zu bringen, dass man sagt, so wow, man hat da richtig was getan und ja, kann da jetzt auf diese ganz besonderen Reisen gehen. Was also der Carnival-CEO auch gesagt hat, Josh Weinstein, bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen, die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Ja, denn es ist natürlich immer so, wenn ein Unternehmen investiert, und dann hat man ja so gewisse Erwartungen. Also man erwartet ja idealerweise, dass die Kundenzufriedenheit hochgeht. Man erwartet, dass sich die Reisen dann vielleicht zu besseren Preisen verkaufen lassen. Und man erwartet eigentlich auch, dass man mehr Geld an Bord noch umsetzt, was ja so auch ein wichtiger Faktor ist für die Reedereien. Und das scheint dann so ganz gut funktioniert zu haben. Ja, also ich habe jetzt die Preisentwicklung jetzt noch nicht verfolgt. Da weiß ich auch gar nicht, ob das so kurzfristig da überhaupt schon zu sehen ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat, offenbar. Ja, also ganz spannend. Ja, eine dritte AIDA-Meldung. Wir machen hier nicht nur AIDA, du hast es nicht, aber man muss natürlich immer sehen, so okay, viele interessieren sich einfach dafür. Wenn wir jetzt auf die letzten 4 Wochen schauen, ganz am Anfang, vor 4 Wochen, am ersten Tag, da wurde bekannt gegeben, AIDA startet im Wesentlichen in Kürze, Mitte Juli, eine Reform des Preissystems. Ja. Im Wesentlichen bedeutet das, es gibt jetzt 6 Tarife. Also der Wahnsinn. Das orientiert sich meiner Ansicht nach so ein bisschen an den Fluggesellschaften. Ja. Also bei Fluggesellschaften ist es ja auch irre, was man da immer für Tarife hat. Und ja, so ähnlich ist es jetzt bei AIDA auch. Also man hat zum Beispiel im Wesentlichen einen neuen Tarif geschaffen, der heißt Comfort oder Comfort, ich weiß gar nicht, wie wird es eigentlich ausgesprochen, Comfort All-In, den Comfort Check-In, das ist wieder was anderes wahrscheinlich, aber Comfort All-In, das ist ein Tarif, wo ich mehr inklusive habe als bisher, der aber dann entsprechend teurer ist, logischerweise. Also das werden Preise sein, die sind jetzt noch nicht veröffentlicht, das dürfte dann kurz nach Erscheinen dieses Podcasts soweit sein. Das werden Preise sein, die wir in der Höhe vermutlich bei AIDA so noch nicht gesehen haben, weil eben Dinge mit drin sind, wie Zug zum Flug, erster Klasse, Early Check-in, also wenn ich schon früh da bin, muss ich nicht Aufpreis bezahlen, um dann an Bord zu gehen. Es ist jeden Tag 2 Stunden Sauna drin. Es ist, was ich persönlich natürlich super finde, eine Internet-Flatrate ist mit drin, ohne Wenn und Aber. Also allerlei Leistungen, die man da mit drin hat, weil es einfach ja so ist, ich meine, für die Reederei ist immer so, für die ist es immer gut, wenn sie möglichst viele Leistungen vorher verkaufen, schon mal im Pauschalpaket. Bevor der Gast überhaupt da ist. So, das ist schon mal extrem gut, weil sonst, wenn die Leute gebucht haben, einen ganz normalen Tarif, so, dann musst du irgendwie hinkriegen, dass die noch ihr Internet buchen. So, wenn sie es gleich mit drin haben, musst du einmal nur das große Paket verkaufen, wenn man so will, also die gesamte Reise, und dann ist es ganz attraktiv. Ja, natürlich haben so Reisebüros, die ja mit einer Provision bezahlt werden, wenn Menschen dort etwas buchen, die finden das natürlich auch gut, wenn die Reise möglichst teuer ist, sage ich mal. Ja, also Insofern hat man jetzt diesen Tarif Comfort All In. Also das war schon wieder so die harte Business-Realität. Aber gut, so ist es nun mal. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man das alles aus Spaß macht. Ich denke mal, das ist nun so, wenn ich so Tarife diversifiziere sozusagen, also für unterschiedliche Preisgruppen, ja, dass das am Ende wahrscheinlich das lukrativste ist für die Reedereien. Denn es gibt noch neu den Light-Tarif. Der wird kurzfristig angeboten für Restplätze. Der hat dann aber auch reduzierte Leistung. Und an einer Stelle hat mich das Ganze wirklich überrascht, denn es gibt ja bei AIDA die sogenannten Spezialitätenrestaurants. Diese Spezialitätenrestaurants, das sind Restaurants mit Bedienung am Platz, wo ich das Essen inklusive habe und die Getränke bezahle. So. Und wenn ich diesen den Leittarif künftig buche, dann sind diese Spezialitätenrestaurants nicht im Preis enthalten. Das finde ich interessant. Da fällt dann ein Aufpreis für an. 11,90 Euro oder was sind es, glaube ich, so ungefähr. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil ich das so in der Kreuzfahrtbranche jetzt so noch nie erlebt habe, dass man jetzt so Tarife geschaffen hat, wo jetzt so ein kleiner Teil der Gäste in so einem bestimmten Restaurant dann anders als die anderen Gäste bezahlen müssen. So, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber ja, auf der anderen Seite, AIDA muss natürlich gucken, neues Schiff, gibt es es wieder 2030? Und das bedeutet, ja, was will denn so ein Unternehmen und vor allem ja jedes Unternehmen, börsennotiert oder nicht, man will natürlich immer wachsen. So, solange immer neue Schiffe kommen, ich neue Plätze, mehr Plätze verkaufen kann, da mache ich natürlich mehr Umsatz, überhaupt gar keine Frage, dann wachse ich. Ja, aber jetzt, wenn die Kapazität gleich bleibt, und zwar die letzte AIDA kam ja 2022 neu, die AIDA Cosma, und es kommt also erst 2030 dann das erste Schiff von Fincantieri aus Italien. Ja, also 8 Jahre dann ohne Kapazitätswachstum. Das ist also irre. Es sei denn, man zaubert irgendwie zwischendurch nochmal ein Schiff aus dem Hut, was vielleicht im Moment noch eine andere Funktion hat. Sowas kann ja auch immer nochmal passieren, ne? Wenn man merkt so, okay, die Leute reißen uns die Reisen aus den Händen, ja. Aber das ist wirklich, extrem spannend. Also ich denke, diese neuen Tarife macht man auch, um wachsen zu können vom Umsatz her, ohne jetzt bei der Kapazität wachsen zu können, ne? Also ja, schon alles ganz spannend. So, kommen wir auch mal zum größten Mitbewerber. Das muss natürlich auch immer sein. TUI Cruises, mein Schiff. Ja, da ist mir eine Meldung ins Auge gefallen. TUI Cruises sagt die Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 3 ab vom 20. bis 27. September 2026. So, was da so eine Sache ist, das ist nicht so, weil das Schiff dann da kaputt ist vielleicht, was man ja natürlich jetzt auch 15 Monate vorher gar nicht weiß, also oder weil es da überraschend in die Werft muss. So, nein, man macht dort einen sogenannten Vollcharter. Was bedeutet ein Vollcharter? Da hat dann jemand das gesamte Schiff gemietet sozusagen. Und das ist dann logischerweise natürlich auch relativ teuer, denn so eine Reederei macht das immer so bei einem Vollcharter. Da wollen die ja sicher gehen, dass sie mehr verdienen, als wenn sie die Reisen einzeln so verkaufen. Und deswegen ist das was bei den Reedereien extrem beliebt ist, weil sie halt die eine Reise verkaufen und dann haben sie überhaupt gar kein Risiko, ob das Ganze jetzt jemand bucht oder nicht. So beim Vollcharter, das sind da manchmal so Finanzdienstleister oder was, die dann dafür ihre Mitarbeiter oder ihre Außendienstleute das Ganze nutzen. Sowas hat es in der Vergangenheit häufig gegeben. So, ja, man hat also diese Reise umgewidmet, die man eigentlich schon verkauft hatte. Das ist natürlich grundsätzlich immer Mist, ne, weil ich darf jetzt als Kunde auch nicht einfach so sagen, so, ach, ich will nicht mehr, tschüss, tschüss, sondern ich habe da ja auch Stornobedingungen und so, und das finde ich dann immer schwierig, wenn so die Reedereien aus so wirtschaftlichen Erwägungen sagen, so, Mensch, der Vollcharter, das rechnet sich für uns mehr, wenn die dann sagen, so, ach, na, da stornieren wir aber unseren guten Kunden, die schon gebucht haben. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht so gut und entsprechend wurde das von euch auch aufgenommen, wenn ich so, ja, die ganzen Diskussionen verfolgt habe, die ich dazu gelesen habe. Ja, also Vollcharter, aber ganz spannende Geschichte. Häufig ist es dann so, da muss der Charterer dann irgendwie noch zusichern, dass ein gewisser Umsatz gemacht wird von den Kunden, die an Bord gehen. Und ja, also auf jeden Fall etwas, ja, was dann mal ein Grund sein kann, auch für eine Absage. TUI Cruises ist ja nicht nur mein Schiff, sondern es ist auch Hapag-Lloyd Cruises, seit einigen wenigen Jahren die Luxusmarke. Und ja, bei Luxusreedereien ist es ja für gewöhnlich so, dass ich eine große Auswahl an Getränken inklusive habe. Es gibt, glaube ich, mittlerweile ist Hapag-Lloyd Cruises die einzige Luxusreederei auf der Welt, meine ich. Könnt ihr mal sonst in Kommentare oder sonst wo schreiben, wenn es doch eine gibt. Also Hapag-Lloyd Cruises ist die einzige Luxusreederei, die die Getränke nicht inklusive hat. Jetzt kann man sagen, okay, ein kluges Pferd springt nicht höher, als es muss. Warum sollte ich etwas inkludieren, wenn es auch so funktioniert? Total richtig, ne? Also wenn ich ein funktionierendes Produkt habe, Luxuskreuzfahrten oder Expeditionskreuzfahrten, die Leute buchen das, ganz egal, ob sie da nun für Getränke zahlen müssen oder nicht. Warum sollte ich es dann ändern? Ja, das ist vielleicht dann eher so die Frage, Stammkunden sind ja da meistens völlig einverstanden mit, weil sie es auch nicht anders kennen. Die Frage ist aber dann natürlich, okay, Neukundengewinnung. Wenn man jetzt also sagt, mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises gehören zusammen und ich will vielleicht auch mal so Suitenkunden von mein Schiff gewinnen, bei Hapag-Lloyd Cruises zu fahren. Da ist es natürlich ein bisschen komisch. Die sind es dann gewohnt, dass Getränke inklusive sind und ja, haben sie es aber bei Hapag-Lloyd Cruises aber nicht. Naja, jedenfalls, was dieses Thema angeht, mein Freund Uli schickte mir eine Nachricht und ich konnte das gar nicht glauben, dass es tatsächlich Reisen gibt jetzt, wo, wenn man den Platin-Tarif gebucht hat bei Hapag-Lloyd Cruises, wo dann Getränke im Preis dann enthalten sind, wo es dann so eine Karte gibt, wo mit Inklusivgetränken. Es sind aber tatsächlich nur zwei Reisen, die finden statt im Dezember, eine Expeditionskreuzfahrt und eine Reise mit der Europa 2 ab New York, ab und nach New York. Könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch, wenn ich so an das Wetter denke, ich meine, gut, man macht so Christmas-Shopping, hat man früher gemacht. Ich finde das persönlich gar nicht mehr so spannend heute. Aber ja, früher war das sehr populär. Keine Ahnung, vielleicht heute noch, vielleicht bei dem Klientel, die da fährt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so aufgrund des Wetters das vielleicht nicht ganz so populär war. Und da hat man sich überlegt, so, was kann man machen? Ja, und da hat man dann offenbar die Getränke für Leute in dem Platin-Tarif mit reingenommen. So, also es ist jetzt bei einem sehr kleinen Teil an Reisen nur, also vielleicht ist es ein Experiment, wo man mal gucken will, wie sich das Ganze entwickelt. Ich persönlich finde es natürlich auch bequemer, wenn ich jetzt gar nicht groß überlegen muss, trinke ich jetzt noch was oder was, oder wenn ich auch nicht irgendwelche Karten vorzeigen muss, wobei man ehrlicherweise bei Hapag-Lloyd sagen muss, normalerweise kennt einen die Crew relativ schnell, da muss man gar keine Karte mehr vorlegen, weil die wissen, wer man ist, und dann buchen die das so. Da muss man häufig auch gar nichts unterschreiben, außer es ist vielleicht eine besonders teure Flasche Wein oder so. Also für mich persönlich würde ich gut finden, wenn ich immer alkoholfreie Getränke inklusive hätte. Und ja, Alkohol, finde ich, muss man gar nicht so jetzt meiner Ansicht nach inkludieren, aber das ist vielleicht eine sehr idealistische Sichtweise. Also idealistisch im Sinne von, ja, ich meine, wir müssen mal gucken. Die Welt ist ja so, also gerade so in Deutschland haben wir ja doch so eine Alkohol-Trinkkultur, auch wenn wir wissen, dass es gar nicht unbedingt so gesund ist. Also was heißt gar nicht unbedingt so gesund? Das ist auch total untertrieben, dadurch, dass es eher schädlich ist. Und ja, das dann so unbegrenzt rauszuhauen, ich weiß gar nicht, ob das so Not tut. Aber gut, jetzt bekomme ich einen Shitstorm wahrscheinlich, weil die Leute sagen, wir wollen morgens unseren Whisky haben bei meinem Schiff. Ja, das ist Urlaub für mich. Ja, gut. Ja, es ist schwierig. Leben und leben lassen auf der anderen Seite, ne? Aber ja, ich habe da irgendwie so ein bisschen so eine Sichtweise, ja, die ein bisschen idealisierter ist an der Stelle. Also, ja, Hapag-Lloyd, also sagen wir mal so, solange es für die so funktioniert, werden sie das sicherlich nicht im großen Stil einführen, weil es ist ja immer so, du müsstest ja die Preise dann auch erhöhen können, wenn du das nicht hinkriegst und du verschenkst aber künftig die Getränke, dann ja, schmälerst du ja dein Gewinn am Ende. Ja, und das wird man nicht wollen. Das ist, denke ich, auch so ein Grund, warum man eigentlich nirgends so recht sich meistens schwer tut mit dem Einführen von kostenlosem Internet. Weil du müsstest ja den Preis teurer machen. Und da ist Hapag-Lloyd leider auch relativ weit hinten an. Du kriegst halt 60 Minuten am Tag. Denkst du so, ja. Und das Dumme ist, wenn man jetzt so selbstständig ist, du hast bei den meisten Kabinentypen keine Möglichkeit oder bei den meisten Kabinen keine Möglichkeit, einen Tarif zu buchen, wo man wirklich unbegrenzt Internet hat. Das gibt es da nicht. Und das ist vielleicht so für Selbstständige, die vielleicht auch auf Reisen noch stärker online sein möchten, ist das sicherlich durchaus ein Problem. Ne? Also ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenigstens das wäre eigentlich mal nötig, dass sie wenigstens bessere Tarife machen mit echten Flatrates. Ja. Aber ich frage mich, das sind natürlich immer so die Sachen, die ich auch nicht weiß. So hinter den Kulissen, die Marken, die zum Karnevalkonzern gehören, wie AIDA oder neulich war ich ja bei Holland America Line an Bord, die haben immer die Möglichkeit einer Flatrate. Ja. Vielleicht haben die mit Elon Musk, also mit Starlink, die Schiffe haben ja mittlerweile alle Starlink, mehr oder weniger. Vielleicht haben die einfach einen besseren Tarif, bessere Vereinbarung geschlossen, weil Karneval sind ja über 80 Schiffe. Vielleicht bekommen die einfach bessere Konditionen und können dann bessere Angebote auch an die Endkunden machen. Also das wäre noch so meine Erklärung, ja, weil das ist schon echt ein bisschen komisch, dass man so gerade so bei so einem Hapag-Lloyd, dass man da das gar nicht hat, sage ich mal. Ne? Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch immer so diese Begründung, dass man sagt, so muss ich denn im Urlaub überhaupt online sein? Sicherlich ein nicht ganz unberechtigter Punkt. Ja, weil, also manche brauchen es beruflich überhaupt gar keine Frage. Da ist es ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Aber ansonsten, ja, es ist ja vielleicht mal schön, nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen. Aber das wird natürlich zunehmend schwierig. Ich mache ja diesen Podcast, mache ich ja weit auch nur, damit ich eine Stunde mal nicht hier auf mein Handy gucke. Aber nein. So. Änderungen gab es jetzt im Juli an einer Stelle, die ich auch interessant finde. Seit 1. Juli gibt es eine Kreuzfahrtgebühr in Griechenland. Die fällt bei den Top-Häfen Mykonos und Santorini mit 20 Euro pro Person auch irre hoch aus. Die anderen Häfen in Griechenland verlangen 5%. Wenn ich das so richtig gesehen habe, so bei AIDA oder Mein Schiff, sind diese Gebühren dann im Reisepreis enthalten, zahle ich halt einen höheren Reisepreis. Bei MSC habe ich gelesen, die belasten das Ganze weiter. Da ist dann vermutlich der Reisepreis geringer. Aber jetzt kommt es, das finde ich auch spannend. Geht man an dem Tag nicht an Land, weil man sagt, so Mensch, Santorini viel zu voll, da muss ich nicht auch noch an Land gehen, dann bekommt man diese Gebühr erstattet. Ja, also erst wird es abgebucht vom Konto, 20 Euro. Und dann bekommt man es wieder erstattet. So, ja, jetzt muss man natürlich wissen, diese Inseln sind dann doch teilweise recht voll und irgendwas überlegt man sich da. Auf der anderen Seite, mich würde mal interessieren, was so die Gastronomen oder so dann da sagen. Ich meine, wir Kreuzfahrer sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir da jetzt mehrgängige Menüs da nehmen, weil wir ja immer denken, so, wir haben den Reisepreis schon bezahlt, da ist das Essen dabei. Aber nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, was dann so Gastronomen sagen, wenn dann eben keiner mehr kommt, der einen Kaffee oder was ist so eine griechische Süßspeise? Nee, Baklava, das ist eher türkisch. Mir fällt mir nicht ein. Ach so, naja, vielleicht so griechischer Joghurt mit Honig oder was. Aber naja, was wir halt halten für eine griechische Süßspeise. Ja, also wenn man das nicht mal hat, das ist dann vielleicht für die nicht vorteilhaft oder so. Aber ich denke, klar, man wird auch gucken, was hat das Ganze für Effekte. Verabschieden sich dann vielleicht auch Reedereien ganz. Also weil man muss schon sagen, 20 Euro ist ein irrer Kostenfaktor für so einen Anbieter wie AIDA oder Mein Schiff. Weil so von der Kalkulation her ist es normalerweise so, die haben dann vielleicht so, was Lebensmittel angeht, pro Tag ein Budget von, naja, mehr oder weniger 10 Euro. Und wenn man dann so 20 Euro dann so als Hafen verlangt, das ist schon echt viel, ne? Also das, ja gut, am Ende zahlt es der Reisegast. So, ich muss einmal nach der ersten knappen halben Stunde hier einmal wenigstens einen Schluck Wasser mal nehmen. Also, man macht sich ja vorher Gedanken so. Ich hatte ja überlegt bei diesem Podcast, Mensch, machst du es mit jemandem zusammen? Ist natürlich auch nett. Aber dann dachte ich so, ach naja, ich habe ja öfter schon Sachen gemacht, wo ich ein bisschen länger gesprochen habe. Das war ja offenbar nicht so schwer. anders als jetzt früher beim Radio, als ich da früher NDR2-Nacht moderiert habe, so 2001 bis 2004. Ja, da war das immer so, da hast du dann 20 Sekunden gehabt oder so. Das war Musik von Alpha Will, Big in Japan und gleich geht's weiter mit Mark, Want to Make Her Happy oder so. Kommen Sie weiter gut durch die Nacht. So, ja, das sind 20 Sekunden, habe ich da gesprochen. Das ist natürlich, wenn man jetzt hier vielleicht so 180 Mal so lange am Stück spricht, ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, aber ja. Gut, was ist mir noch aufgefallen für eine Meldung? Johann Lafer wird Genussbotschafter bei Nico Cruises. Er wird zweimal im Jahr auch an Bord sein, der Schiffe, und es gibt ein Gala-Menü, was er jetzt natürlich nicht persönlich kocht, das wird nicht gehen, aber also wenn er an Bord ist, vielleicht schon, aber es gibt ein Gala-Menü von ihm regelmäßig auf dem Hochseeschiff, auf der Vasco da Gama und auch auf den Flussschiffen wohl. Ja, also Johann Lafer, der Spitzenkoch, ich habe den mal kennengelernt 2019, da war er dann auch so eine Art Genussbotschafter für die Mein Schiff Relax. Ja, dann kam Corona, dann habe ich von diesem ganzen Thema dann mit Lafer nichts mehr gehört, aber ja, das hatte man damals auch gemacht und ich habe ihn da eben auch mal kennengelernt und er hat mir da ein Kochbuch geschenkt. Da habe ich neulich mal so Kartoffelsalat draus gemacht. Ja, das war doch ein bisschen arg schwer. Also ich mache seit einiger Zeit so Kartoffelsalat gerne auch mal ohne Mayonnaise. Also früher hätte ich immer mit Mayonnaise gemacht, heute mache ich ihn eigentlich immer Brühe, Essig, Öl, so. Ja, und sein Rezept, was er da hatte, auch mit Brühe, Essig, Öl. Aber man sollte dann also erstmal in einer relativ großen Menge Butter, sollte man Speckwürfel auslassen und das dann am Ende mit darunter geben, mit die zerlassene Butter, mit den Speckwürfeln und so. Also das ist natürlich, da hat er sich wahrscheinlich gedacht, schmeckt besser. Aber das ist natürlich schon ganz schön mächtig, ne? Also ja, für mich steht er so ein bisschen so für eine, ja, etwas traditionellere Küche. Und das war dann hatte ich den zu Freunden mitgenommen zum Grillen. So am nächsten Tag hat er gar nicht mehr so doll geschmeckt, weil dieses ganze Fett, das war ja natürlich dann kalt geworden und irgendwie gab das so eine ganz komische Textur auf der Zunge. Aber gut, ja. Ja, ich hab ja gesagt, wir wollen hier nicht nur Nachrichten machen, so, ja. Gut, also Johann Lafer, mal gucken, ob ich den dann mal treffe. Carnival Cruise Line ist ja hier in Deutschland jetzt nicht so die große Nummer, aber es ist natürlich, bei den Amis ist es natürlich ein Riesenanbieter. Über 20 Schiffe müssten es sein. Und ja, die amerikanischen Reedereien sind sehr groß darin, attraktive Vielfahrerprogramme zu schnüren. Eigentlich durch die Bank alle. Das kennen wir hier in Deutschland in dem Maße gar nicht. Also wir warten ja hier seit Jahren darauf, dass vielleicht mein Schiff mal wieder ein neues Vielfahrerprogramm macht. Aber gut, ich habe es ja schon gesagt, der entscheidende Satz ist immer, ein kluges Pferd springt nicht höher, als es muss. Insofern, man scheint Erkenntnis zu haben, dass ihnen das nicht viel bringt. Und ja, dann kann man sich natürlich fragen, so warum den Aufwand. Aber gut, Carnival Cruise Line, ja, es war dort etwas üblich, was ich bei ganz vielen amerikanischen Reedereien habe. Der Status war nämlich lebenslänglich, den ich erreicht habe. So, ja, also wenn ich irgendwann über eine gewisse Schwelle rüber war, was die Anzahl an Nächten oder so angeht, dann hatte ich diesen Status für immer. Wahnsinn, ja. Und das bedeutete zum Beispiel, das Höchste war dann der Diamond-Status, 200 Nächte an Bord. Also das kann man überlegen. Ja, macht man vielleicht 3 Wochen im Jahr, ist man nach 10 Jahren, hat man Diamond. Und was ich da zum Beispiel als Leistung, also das geht sehr ins Detail, was man da als Leistung bekommt, aber was wirklich irre ist, gratis Laundry. Also ich kann so oft meine Wäsche waschen lassen, wie ich möchte. Also ich kann, wenn sie da ist, kann ich sie einmal kurz anziehen, kann sie wieder waschen lassen und so weiter. Ja, das ist, finde ich, schon sehr attraktiv, ja, dass man sowas dann inklusive hat. Also die US-Reedereien geben sich da ja sehr große Mühe. Aber jetzt hat man nun gesagt, dieses bisherige Vielfahrerprogramm, der VIFP Club, das wird ersetzt 2026 durch ein neues Statusprogramm. Und dann hat man, das kennen wir hier auf dem deutschen Markt zum Beispiel von AIDA Air, keinen lebenslangen Status mehr. Ja, das ist also was, was dort jetzt verschwindet, kann man vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht wieder nachvollziehen, weil wenn du irgendwann da lauter Diamonds hast und die lassen da alle ihre Wäsche waschen, so, dann braucht man irgendwann noch eine extra Laundry, eine extra Wäscherei da für die Vielfahrer. So geht's natürlich nicht. Ja, also von daher, es ist insofern spannend und das hat auch Kollege Franz Neumeier bei Cruise Tricks geschrieben. Man könnte vielleicht sehen, dass das vielleicht der Anfang vom Ende ist, dieser lebenslangen Statusprogramme. Ja, also weil wenn Carnival das macht, dann wird dann irgendwann andere, die anderen Anbieter, was weiß ich, Royal Caribbean oder was, die werden dann möglicherweise auch sagen, so, ja, pff, warum machen wir gar nicht mehr so, ne? Also deswegen ist es sehr, sehr spannend, ob das Ganze so, ja, kann man Präzedenzfallcharakter hat, sagen, so, ja. Aber das nur so ein bisschen am Rande, soll man nur mal zeigen, ja, der amerikanische Kreuzfahrtmarkt, der ist halt am Ende sehr, sehr viel krasser und ja, da wird ein sehr viel größerer Aufwand noch betrieben und so. Da sind wir hier in Deutschland noch ein bisschen entfernt. Wie gesagt, siehe mein Schiff, wo die offenbar dann denken so oder die Erkenntnisse haben, sie müssen das so erstmal eigentlich gar nicht haben, so in der Form, ne? Ja, dann gab es ein Jubiläum in diesem Monat. 185 Jahre Cunard. Jetzt keine sonderlich runde Zahl, aber ich meine, gut, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und aus dem Anlass habe ich auch nochmal gelesen, wer war eigentlich der Gründer von Cunard? Ich habe es nicht gewusst. Samuel Cunard. Ich meine, gut, irgendein Namen, dass er Cunard gelesen hat, ist jetzt nicht so überraschend. Aber und er war kanadischer Holzhändler. Das habe ich nicht gewusst. Also habe ich was gelernt. Und ja, 1840 ging es schon los, damit der Britannia erste Transatlantikreise mit Passagieren, Kapazität von etwas über 100. Da waren die schon sehr früh dran, ne? Wenn man halt überlegt, so hier in Hamburg, so die ersten Versuche so in die Richtung, das war dann so 1892. Ja, was Albert Dalballin damals gestartet hat mit der Auguste Victoria. Also das war 52 Jahre später, da sind die da schon 52 Jahre gefahren. Also ja, irre. Also, ja, das war so ein bisschen, ja, so ein bunter Strauß an Meldungen, so könnte man sagen. So ein bisschen, ja, persönlicher zusammengestellt und vielleicht auch so der Blick hinter die Kulissen. Denn, ja, ich meine, man muss ja mal gucken, so diese Meldungen, die sind ja immer nur heiß, wenn man so will, einen Tag. Ja, und ist es dann jetzt überhaupt sinnvoll, die so eins zu eins nochmal wieder zu kauen? Da habe ich gedacht, so nee, sondern es wird eher so ein bisschen darum gehen, dann das zu kommentieren, das einzuordnen und so. Und dann machen wir das irgendwie, ja, alle vier Wochen in jeder zweiten Podcast-Folge. So, das ist so ein bisschen die Idee, ja. Ja, wenn wir mal so schauen nach dem Kreuzfahrt-Update, das More-Update sozusagen, da erzähle ich ein bisschen was mal vielleicht über mich. Und zwar, ich habe es ja am Anfang schon angedeutet über ein Thema, über das ich so in der Ausführlichkeit jetzt noch nicht gesprochen habe, nämlich über eine Phase in den letzten Jahren, wo ich so teilweise so ein bisschen so diesen Spaß am Kreuzfahrtthema verloren habe. Was natürlich ganz ungünstig ist, wenn man das Ganze beruflich macht und ja, plötzlich verliert man den Spaß daran. So, dann versuchst du natürlich, das zu kaschieren und überhaupt so Leute, die mich ein bisschen besser kennen oder die das ein bisschen intensiver beobachtet haben, die haben das dann vielleicht phasenweise auch schon mal gemerkt. Mittlerweile ist das aber wieder interessanterweise komplett weg. Wie war das entstanden? Da müssen wir ein paar Jahre zurückschauen. 2025 haben wir jetzt. Wenn wir mal so gucken, 2019, das war so eine Zeit, da war ich für meine Verhältnisse immer recht viel unterwegs. Eher so 70 Nächte und nicht ja 30, 40 Nächte. Und ich war sehr getrieben, ja, immer von dieser Idee, ja, zwei Videos pro Woche machen zu müssen. Und dann dachte ich so, naja, diese Videos müssen ja auch teilweise aufwendig sein. Und ja, ein Format, wo ich dann wirklich im Laufe der Zeit dann Probleme hatte, waren diese Vlogs, also diese Videos. Also es gibt ja da keine allgemeingültige Definition. Das, was ich als Vlog bezeichnet habe, man zeigt einen Tag an Bord, nimmt quasi euch Zuschauer mit oder an Land und ja, macht das mehrere Tage möglicherweise hintereinander. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die gucken sich gerne noch die Reihe aus der Karibik an, Norwegian, was war das? Getaway, glaube ich, vor 7 Jahren oder so. Das war sicherlich so, wo ich mit riesem Elan am Anfang so diese Vlogs gemacht habe. So diese Vlogs haben so ein bisschen das Problem, dass du sehr viel damit beschäftigt bist. Also viel Arbeit, erstmal beim Dreh, in der Postproduktion. Ja, und dann war es so, dass das gar nicht unbedingt immer so geschaut wurde. Ja, dass du dann aber auch das Problem hast, bei so einem Urlaubstag, wenn man den so zeigt, das ist jetzt nicht immer so wahnsinnig spannend, so dass es einem auch schwer fiel, da irgendwie einen Titel zu finden, der irgendwie catchy war, ja, wo Leute dann sagen so, wow, das gucke ich mir an, weil wenn du einfach nur normal, ja, das ist ein normaler Urlaubstag, das ist ja überhaupt nicht spannend. Du hast also währenddessen schon so ein bisschen diesen Druck, dass du denkst, na, irgendwas muss passieren und so und ja, und ich habe ja damals dieses Format wirklich sehr, sehr intensiv gemacht, aber so 2019, ja, da merkte ich dann schon so, irgendwie ist das nicht mehr so, wie es mal war. Und es gab dann auch, da habe ich glaube ich so auch noch nie drüber gesprochen, 2020 war es dann so, noch vor Corona, da war ich ja einmal auf der Atania zwischen Kapstadt und Mauritius. Da war es dann auch so, ich dachte dann so, ja, jetzt muss ich mal da meinen Vlog machen, so filmen, ich bin an Bord gegangen und so weiter. Da ist es dann erstmals so gewesen, ich habe dann damit begonnen. Und irgendwie habe ich es nicht, also wenn junge Leute sagen, ich habe es nicht gefühlt, es weiterzumachen. So. Und deswegen gibt es da noch irgendwie so einen halben Tag, habe ich dann da gefilmt. Ja, und irgendwas ist gewesen, was es mir irgendwie unheimlich schwer gemacht hat, das zu machen. Total komisch, ja. Weil ansonsten, ja, es ging mir natürlich gut. Man ist natürlich immer so ein bisschen getrieben, so von Reise zu Reise. Und man hat natürlich auch einen gewissen, naja, Zwang, Reisen machen zu müssen. Klingt ein bisschen doof, aber ja. Naja, und dann habe ich damals auf dieser Reise mit der Atania gar nicht so viel gemacht. Dann meinen Rundgang, dann vielleicht Kabinenvideo. Ja, so sonst so schrecklich viel am Ende nicht. Natürlich bei Instagram gepostet, solche Dinge. Dann war ich damals auch noch krank auf der Reise. Ich dachte ja später, ich hätte schon Corona gehabt dann da im Januar, Februar, aber war es nicht. das hat natürlich auch dazu geführt, ja, dass man dann auf dieser Reise, dass ich da nicht so hoch motiviert war. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt so, das funktioniert irgendwie nicht mehr so mit diesem Elan, wie ich das schon mal hatte. Ja, naja, dann irgendwann ein paar Wochen später nochmal letzte Reise vor Corona, Chile-Kreuzfahrt. Da habe ich dann wieder so ein bisschen was gemacht in die Richtung. Aber es war auch irgendwie, ja, es fühlte sich in dem Moment nicht so gut an, würde ich mal so sagen. Ganz komisch zu beschreiben, ja. Also, na gut, dann kam Corona und dann war sowieso erstmal dieses ganze Kreuzfahrtthema mit großen Fragezeichen versehen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, wenn man da jetzt einiges schon erreicht hat in dieser Branche, wenn man das jetzt ja hinbekommen hat, dass man auch wahrgenommen wird für das, was man macht, dass man an Bord Leute trifft, die sagen so, hey, und voll gut, was du machst. Und das ist natürlich so alles so sehr schön. Aber das sagt man dann natürlich in dem Moment nicht. Man hat ja nicht unbedingt einen Plan B in der Schublade und sagt jetzt so, ah, Kreuzfahrt schwächelt gerade, jetzt mache ich das. Sondern ja, ich habe dann erstmal dann weitergemacht. Obwohl ich also vor Corona schon so Probleme hatte, die ich halt gar nicht so richtig, ja, in eine Schublade packen kann. Was war das jetzt? War das jetzt, es gibt ja so den Begriff von Creator Burnout. Da sollte man denken, Mensch, er ist immer auf Schiffen und jetzt jammert er so. Nee, das ist ehrlicherweise ein Thema, was man wirklich ernst nehmen muss. Und vielleicht hatte ich das, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls, es begann dann so eine Phase, wo ich mich eher so ein bisschen, ich will gar nicht sagen durchgemogelt habe, wo ich so versucht habe, was kann ich für Sachen machen, habe dann da auch schon mal News gemacht, das war natürlich in der Corona-Zeit, war natürlich mal gut, hat super funktioniert und ja, habe da so versucht, dass es bloß keiner merkt und naja, gut, irgendwann, das war dann so eine gewisse Phase. Ich habe dann auch diese Vlogs, die viele von euch wissen, die das dann vermissen, habe ich dann gar nicht so in dem Maße gemacht, weil es irgendwie ein komischer Stressfaktor war, der mit dem ich irgendwie so nicht umgehen konnte. Ja, naja, dann war das ja so eine Zeit, da habe ich halt immer 2 Videos pro Woche gemacht. Also das ist schon ganz schön viel Holz. Naja, und dann habe ich so ziemlich genau vor 2 Jahren gesagt, so, ja, irgendwie, warum eigentlich? Wer treibt mich denn? Ich kann doch auch eins nur machen, so. Naja, und ich glaube, das war mit auch ein Schlüssel, warum sich das dann fortan wieder diese gewisse Kreuzfahrtmüdigkeit, warum das dann wieder im Laufe der Zeit verschwunden ist, kann man wirklich sagen, ja. Ich habe natürlich so ein bisschen, du musst natürlich immer sehen, so du bist in einer sehr dynamischen Welt, alles verändert sich und die Konkurrenz wird größer oder zumindest Menschen, die versuchen, dir Konkurrenz zu machen, so würde ich es mal ausdrücken. Und es ist natürlich ja sehr viel lauter in dieser Welt, ja. Ich habe das eine Zeit lang auch dann so in dieser Phase gehabt, ich konnte mir gar nicht so immer so Kreuzfahrtinhalte auf Instagram oder so angucken, weil dann scrollt man da durch, da habe ich auch manches dann entfolgt oder stumm geschaltet, weil ich das irgendwie nicht konnte, so immer so Kreuzfahrt, so, ja. Aber ich glaube, so mit ein Schritt war zu sagen, okay, ich mache mir gar nicht mehr diesen Druck mit diesen zwei Videos pro Woche, sondern ich sage so, ach komm, warum mache ich nicht nur eins? So, ja, und das war, glaube ich, ein wesentlicher Schritt. Naja, so, dann hast du natürlich auch, ich meine, ich habe ja immer, ich kann ja nicht bei diesem Kreuzfahrtthema nicht komplett immer alles selber bestimmt machen, sondern es passiert natürlich vielfach auch in Abstimmung mit Reedereien. So, dann ist man da nicht immer einer Meinung. Dann sagen die so, ach, das sehen wir jetzt so nicht, dass du das jetzt mal machst und so. Und ja, dann das ist natürlich auch was, wo man, was einen dann manchmal natürlich auch nervt. Und im Grunde muss man sich abkoppeln von sowas und man muss letztlich ja so arbeiten, dass man selbstbestimmt arbeiten kann, dass man jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass Person X sagt, so ja, finden wir gut, unterstützen wir irgendwie, sondern ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und was dann da ein ganz interessantes Experiment war im vergangenen Jahr, ist ja erschienen das Handbuch für Kreuzfahrten, Kanarenausflüge, gemeinsam mit Horst Müller ist das Ganze ja entstanden. Und ja, da habe ich dann ja auch so eine Promoreise, wenn man so will, gemacht auf die Kanaren. Habe dann ja so Videos gedreht mit, das war dann wieder so vlogmäßig eigentlich, wie ich es früher gemacht habe. Und plötzlich plötzlich flutschte das alles wieder. Ja. Und ja, habe ich eine Woche gemacht und dann haben wir dieses Buch da veröffentlicht. Riesiger Erfolg, wochenlang Platz 1 in der Kategorie Kreuzfahrt auf YouTube. Und ja, ich weiß gar nicht. Und irgendwie sind das alles so Sachen, die haben mir im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen Schwung gegeben, so, ja. Weil dann gab es noch so diese Phase, der ein oder andere, nein, viele von euch wissen das, ich war dann so ein bisschen so aus diesem Livestream-Trip. Das ist sicherlich keine ganz schlechte Idee, weil man sagt so, okay, Livestreams ermöglichen mir, zu euch auch eine gewisse Beziehung aufzubauen, sicher noch unmittelbarer als jetzt so, wenn ich jetzt hier eine Stunde irgendwas erzähle, muss man sagen. Ne? Also Livestream schon sehr cool. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich werde schon verbunden mit dem Thema Kreuzfahrt. Idealerweise müsste es dann auch ein Livestream sein, verbunden mit Kreuzfahrt, was aber natürlich wieder eine gewisse Hürde ist, was dann so auch nicht realisierbar war. Und dann habe ich dann so ja randommäßig da irgendwas gemacht. Und ja, da muss man natürlich sagen, Livestream, das macht dann nur Sinn, wenn man das auch als Geschäftsmodell aufbaut, dass man also sagt, okay, man hat eine Community, man lässt sich dann in dem Moment von der Community bezahlen, so, ja. Das erinnert mich so ein bisschen daran, so an die Wasserwerke, die zu Hause dir irgendwie die Wasserleitung legen und es kommt immer Wasser raus, wenn du es aufmachst. So ähnlich ist das mit dem Streaming, weil die Leute dann natürlich jetzt nicht erwarten, dass du da eine Stunde pro Woche streamst, sondern das ist dann schon was du kontinuierlich machen musst. Und bei aller Faszination und bei all dem, dass ich denke so, naja, ich konnte das glaube ich durchaus auch, aber ich glaube, das ging dann so ein bisschen in die falsche Richtung, ja. Und ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht letztes Jahr mal so ein Video gesehen, wo ich gesagt habe, warum ich jetzt nicht mehr nur Kreuzfahrtinhalte mache, so. Da habe ich dieses Video gemacht und ich glaube, danach gab es nur noch Kreuzfahrtinhalte. Total Quatsch eigentlich. Aber vielleicht war das so, dieses einmal so zu sagen, man ist da jetzt nicht von abhängig, so Kreuzfahrt zu machen. Vielleicht war es nur dieses, das mal ausgesprochen zu haben. Vielleicht hat das nun dazu geführt, dass ich mich plötzlich in dieses Kreuzfahrtthema, ich möchte mal sagen, neu verliebt habe. Total schräg. Ja. Und heute ist es so, also, ich glaube, ihr merkt es ja, wie ich so darüber rede oder so. Das ist jetzt nicht so, dass es mir schwer fällt. Es ist so, dass es mir Spaß macht und ich kann mich da mit Leuten drüber austauschen und alles super, ja. Aber ja, ich dachte mir, Mensch, das ist mal vielleicht mal so ein persönliches Thema, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen, weil es ist natürlich so, ja, wir diese Leute, die hier so einen Job machen, wo es dazu gehört, immer Kreuzfahrten zu machen, werden nicht immer ernst genommen. Das weiß ich auch, weil man eben das gar nicht sieht, was so dahinter steckt, was es bedeutet, dieser Job. Ich muss ständig irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich muss natürlich auch sehen, dass ich damit Geld verdiene und auch jetzt so diese Entscheidung zu diesem Podcast. Also man wird ja, umso älter man wird, umso schwerer tut man sich da mit irgendwelchen Entscheidungen. Also was ich früher da schon für Kram gemacht habe, hier bei diesem Podcast, habe ich jetzt wirklich so überlegt, so, ist das jetzt so das Richtige? Ist es jetzt das Richtige? Und dann, naja, ich weiß es nicht, ob es das Richtige ist. Ich habe danach entschieden, dass ich sage, mein Lieblingsmedium sind Podcasts. Ohne Wenn und Aber. Weil ich das einfach, na gut, Autofahren tue ich selten, aber ich kann es, wenn ich putze, jetzt könnte man sagen, putzen tue ich auch selten, aber das stimmt nicht ganz, nein. Beim Kochen zum Beispiel hört man auch Podcast. Also schon extrem praktisch, ja. Und du hast halt heute andere Möglichkeiten, die Technik ist sehr viel besser. Du hast heute bessere Möglichkeiten, auch einen technischen guten Sound zu erzielen, weil es da heute Tools gibt, die dir helfen, den Sound irgendwie nach Studio klingen zu lassen, auch wenn ich jetzt hier in einem Raum sitze mit gar nicht so sonderlich guten Akustikeigenschaften. Also sowas geht. Ich kann halt heute auch mit Bewegtbild machen, weil ich habe so früher diesen Podcast, den ich da mal gemacht habe mit den Interviewgästen Menschen, More und Mehr 2019, 2020, den habe ich immer ohne Bild gemacht. So, das ist halt, und dann hat sich das auf YouTube natürlich keiner angeguckt. So, ja. Also, ne, was ich sagen wollte, man kann unheimlich viel machen. Es ist eigentlich jeden Tag, sitze ich letztlich vor einem leeren Blatt und kann alles mit diesem leeren Blatt machen. Aber die Frage ist halt, wie setzt man die Zeit möglichst sinnvoll ein, dass es das Richtige ist? Was ist das Richtige? Ja, da muss man sich halt überlegen. Ich habe ja bei YouTube zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nur von YouTube spreche, da habe ich ja einmal die Möglichkeit, sehr viele Leute anzusprechen mit Themen, so dass mich Leute auch entdecken, die mich gar nicht kennen, mich dann vielleicht abonnieren, mir dann folgen und so. Dieses Format hier ist jetzt so, das spricht wirklich diejenigen an, ja, die mich schon kennen idealerweise, ne? Und die sagen so, ach naja, irgendwie finden wir das ja ganz gut, was er macht oder ganz sympathisch oder wir finden es total scheiße. Deswegen hören wir uns das an, um uns darüber aufzuregen, gibt's ja auch, alles möglich. Deswegen ist dieses Podcast-Format eigentlich so spannend, geht in eine ganz andere Richtung. Es geht jetzt nicht darum, hier 100.000 auf YouTube zu erreichen, sondern es geht darum, ja, euch, die ihr seit Jahren dabei seid, euch was zu bieten, wo ihr sagt so, ach ja, finden wir jetzt gut. Weil wenn ich euch jetzt immer nur biete, was sind die Unterschiede zwischen AIDA und Mein Schiff? Ich habe es in der Intro-Folge schon gesagt, das wird dann mit der Zeit ein bisschen langweilig. Ja, also, ich habe ein bisschen ausgeholt, aber ich dachte, es ist ganz spannend. Was sich ja bei mir getan hat in den letzten Wochen, ich habe das ein bisschen auf etwas professionellere Beine gestellt mit Unterstützung von Fabian Betzendahl, den ja viele auch kennen, haben wir einen Buchungsservice für euch eingerichtet auf more.de oder 040-2532-8788. Früher hat es meine Mutter noch benutzt oder mein Vater, war nämlich mein persönliches, privates Festnetz. Aber jetzt habe ich denen gesagt, ruft über WhatsApp an, wir nehmen jetzt diese Nummer da für Reisebürozwecke. Und ja, mich freut es, dass viele das schon genutzt haben. Zum Beispiel Maximilian hat gebucht AIDA Cosma eine Woche ab dem 16. August. Darf man das sagen oder ist das Datenschutz? Hätte ich jetzt sagen müssen, M-Punkt hat es gebucht. Wobei, ich sage ja keinen Nachnamen. Ich sage auch nicht, mit wem er verreist. Also Maximilian, mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca. AIDA Cosma im August. Sicherlich viele Kinder dann an Bord. Weil klar, Sommerferienzeit und so. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall dort mein Lieblingsrestaurant auszuprobieren auf der Cosma, also Maximilian. Das Beach House, das ist wirklich mein Favorit. Das ist ja auch so das neueste Restaurant. Nein, nicht ganz. Es gibt noch das vegane Restaurant, ist glaube ich neuer, was es auf einigen Schiffen gibt. Wobei gibt's das noch? Ich habe lange nichts gehört davon. Aber jedenfalls Beach House ist mein Favorit. Ich hoffe mal, dass wenn sie die Zwingsklasse-Schiffe, die alten umbauen, dass sie nicht überall dann das French Kiss darauf bauen, sondern ich hoffe auch noch auf das Beach House. Also wenn ich das mal als persönlichen Wunsch nochmal äußern dürfte. Aber ich meine, gut, so ist das immer. Jeder hat seine persönlichen Vorlieben. Ja, also Beach House ist ja immer so ein bisschen so eine Sache mit diesen Spezialitätenrestaurants. Vor der Reise kann man die theoretisch buchen, sind dann häufig schon ausgebucht. Aber es ist dann auf jeden Fall, Maximilian, sinnvoll, dann nochmal an Bord zu schauen. Meistens werden ja noch Kontingente freigegeben oder man hat spontan noch so die Chance. Ich rede ja doch wieder ohne Punkt und Komma. Also wenn ich zwischendurch verdurste, passiert es nicht. Aber ihr seid in Gibraltar. Habe ich ja gesagt, wenn ihr da noch nicht wart, na klar, der Affenfelsen ist da natürlich so ein Muss. Hat man schon unzählige Fotos gesehen, ja, wo man diese Affen dann im Vordergrund hat und dann im Hintergrund ist das Kreuzfahrtschiff zu sehen. Und ja, ich konnte es tatsächlich allerdings nicht glauben, als ich da jetzt mal nachgeguckt habe, ja, als ich mich jetzt für den Podcast hier vorbereitet habe, kostet das mittlerweile 30 Pfund, da diesen Naturpark da zu betreten, wo diese Aussichtspunkte da nun Teil des Ganzen sind. So, das ist ja irre. 30 Pfund? Also, also meine Recherchen haben das jetzt so ergeben, 30 Pfund. Und jetzt möchte man ja möglicherweise nicht da hochlaufen, weil das soll, habe ich auch noch nicht gemacht, relativ anstrengend sein. Man nimmt dann für weitere 19 Pfund hin und zurück die Seilbahn. So, und dann hast du also den ach so tollen selbstorganisierten Ausflug, wo man denkt, so, oh, da sparen wir richtig. Aber da hast du auch schon Kosten von 50, von 49 Pfund. Und das ist, wenn man im Moment guckt, das sind über 50 Euro. Also denke ich so, okay. Also ja, das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Es wird nichts billiger in der Welt. Das ist eine sehr harte Erkenntnis. Aber beziehungsweise so ganz stimmt es nicht. So, wenn ich so die Discounter so gucke, wir haben 500 Artikel im Preis reduziert. Ja, aber man sagt natürlich immer nicht so recht, wie lange. Ja, also wenn ich dann so gucke, natürlich wird alles teurer so. Das heißt natürlich, aber es ist nun mal so, dass wir Inflation haben und nicht unbedingt Wirtschaftswachstum und deswegen wird es teurer. Ja, also Maximilian hat auf dem richtigen Weg gebucht. Es wird da demnächst, ja, passen zu diesem Podcast, ja, More und Mehr Kreuzfahrt-Podcast, wird es die More und Mehr Crew geben. Das wird eine exklusive Community, die nur auf Einladung erstmal sein wird, wo alle die reinkommen, die über diesen neuen Weg buchen, so als Dankeschön, wo es dann auch einen direkten Kontakt zu mir gibt, weil viele haben ja auch Interesse, mal mit mir zu schreiben und so. Und ich kann es leider nicht mit allen machen, weil 250.000 Follower, wenn man, naja, bisschen schön gerechnet, aber ich meine gut, knapp 120.000 auf YouTube, dann über 50.000 auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok über 15.000, Newsletter über 17.000. Ich meine gut, das wird da Übereinstimmung geben und so, aber ja, selbst wenn es 3.000 wären, die dich bombardieren mit Fragen, das kannst du dann nicht beantworten. Das geht nicht, sage ich mal, ne? Und ja, also insofern freut mich, wenn ihr auf diesem Wege dabei seid. Herzliche Grüße an Andreas. Er war noch mit in Alaska und hat auch gebucht heute, habe ich gesehen. Wobei, ich weiß gar nicht, ist das Datenschutz? Na, wenn ich nur Vornamen sage. Andreas, ihr beiden. Ja, viele Grüße. So, was ja auch ein Schwerpunkt ist bei mir, es gibt den More Letter wieder jede Woche, nachdem es den eigentlich seit Corona gab, es den nur alle zwei Wochen, aber jetzt habe ich gedacht so, naja, das sind so die Sachen, auf die ich mich so fokussieren will, wo ich selber in der Hand habe, Newsletter, unterhaltsam und so, also viele von euch bekommen den ja, more.de/moreletter und da habe ich neulich mal eine Umfrage gemacht, weil ich so mal wissen wollte, ich habe ja jetzt schon, wie viele Reisen mit euch gemacht, waren das 3 oder 4? Vier, genau. Und es ist schwierig da für mich, da so das richtige Angebot herauszupicken. Natürlich wird immer auch ein Markt dafür da sein, für Leute, die sagen so, oh, sie wollen mit mir, wie in dem Fall mal nach Alaska, was ein bisschen aufwendig war, vielleicht auch mal nach Island, vielleicht auch mal in die Antarktis. Wird es immer Leute geben, die da Lust drauf haben. Aber es war mal so, die Frage war mal so, was wollen denn die meisten? Eine Hochseekreuzfahrt ab Deutschland, interessanterweise. Muss man mal gucken. Da ist natürlich dann die Auswahl wieder gar nicht mehr so groß. Flusskreuzfahrt auch für einige interessant, aber das dann nur noch von 40% oder so der Leute, die mitgemacht haben. So, ja. Genau, also das ist tatsächlich spannend. Also ich bin gespannt, was dann so die nächste Reise mal sein wird. Aber mir hat es im Großen und Ganzen durchaus wieder Spaß gemacht in Alaska. Ja, weil das, was mir am meisten gefallen hat, es ist halt so, das Menschen kommen zusammen. Das ist halt in der heutigen Zeit, glaube ich, eine tolle Sache, weil das ist ja jeder so ein bisschen unterschiedlich veranlagt, ob man nun jetzt auf dem Schiff ist und da vielleicht auf Leute zugeht, ob man lieber vielleicht zu zweit oder alleine bleibt oder zu zweit unter sich bleibt. Und ja, ich glaube, bei diesen Reisen ist es dann so, man hat halt die Möglichkeit, Kontakt zu haben. Man kann aber auch mal sagen, so muss ich jetzt heute gar nicht haben und dann machen wir morgen wieder und so. Also alles freiwillig und alles, ja, entspannt und ich bin zur Bespaßung da. Das ist die Idee dahinter. Also lasst euch überraschen, wo es weitergeht, ja. Dann noch ein spannendes Thema im Moreletter war von René aus dem Landkreis Friesland, kam auch super an, habt ihr vielleicht auch bei Facebook gesehen, er hat ein Schiffsmodell von AIDA Cara restauriert, 1,98 Meter lang, das muss man sich mal vorstellen, 1,98 Meter lang, riesiges Ding, ja, also nicht, wer hier mit Bild guckt, der kann mir sehen, ich habe eine MS Europa hier im Hintergrund, die ich mal geschenkt bekommen habe, also nicht von einem Freund tatsächlich, jetzt nicht von der Reederei, und der, die ist 1 Meter vielleicht, aber 1,98, das ist doch mal, ein Freund von mir hat ja mal diesen Begriff, ich kannte das gar nicht, ein Trumm, ein ganz schön, ein Trumm. Weiß nicht, ob dieses Wort offiziell überhaupt bekannt ist, aber ein ganz schön massiges Etwas. Ja, also das kam sehr gut an. Der René, 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und will AIDA-Kapitän werden. Sein Vater hat früher an Bord sogar gearbeitet. Ich glaube, irgendwie im technischen Bereich. Also, ja, irre Geschichte, ne? Also, was einem da so begegnet, ne? Also, ja, insofern, ja, und wenn ich jetzt mal hier so auf die Uhr gucke, meine Güte, ist eine Stunde jetzt auch schon um, geht er doch schneller als ich dachte. Also nochmal, die Idee ist immer so ein bisschen alle 4 Wochen eher eine aktuellere Folge und dann wiederum dazwischen dann immer eine Folge, die ein bisschen zeitlos ist, die idealerweise dann mit einem Gesprächspartner ist. Ich freue mich auf viele Menschen, ja, die ich so kenne, die ich schon im Hinterkopf habe, wo wir dann zu zweit quatschen können. Und ja, nochmal der Hinweis, mit Bild auf Spotify und auf YouTube und ansonsten auf den Plattformen eurer Wahl, more.de/pod. Und ja, wenn ihr kommentieren könnt bei Spotify oder bei YouTube, da geht es in erster Linie, kommentiert, wie hat es euch gefallen? Weil das ist mir natürlich extrem wichtig. Mir ist klar, dass das jetzt hier nicht das ist, wo ich jetzt 100.000 mit erreiche. Muss es auch gar nicht. Lieber hier die richtigen erreichen. Also sagt mal, wenn das so angekommen ist bei euch oder wenn das funktioniert hat oder sagt ihr so, na mach lieber was anderes, zeig lieber beim nächsten Mal die Innenkabine von Mein Schiff Relax oder so. Euer Wunsch ist mir Befehl, so sagt man. Also, mir hat Spaß gemacht auf jeden Fall. 2-mal musste ich nur trinken, es ging, also deswegen, ich bin halt verdurstet. Wir hören uns wieder, wir sehen uns wieder. Bis dahin, tschüss.